Herzlich willkommen zum Potenzieller Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Ja, und ich bin Stefan Buchester und wir wollen euch heute wieder mitnehmen, Alltagsphänomene durch die psychologische Brille zu betrachten. Und ich weiß gar nicht genau, ob ich das als Phänomen bezeichnen soll oder eher als ein, ja, etwas, was irgendwie in jedem Leben mal vorkommt. Konstantin, ich möchte heute mit dir mal über das Thema Trennungen reden. Trennungen, Trennungsschmerz, wie gehen Menschen damit um? Was ist vielleicht hilfreich? Was hat geholfen in der Vergangenheit? Und da landet der Ball natürlich in deinem Feld wieder. Also was ist denn so eine Trennungssituation, wo du sagst, die hat total gut geklappt? Ne? Ich meine jetzt nicht Abbuchung von der Kreditkarte. Ne? Ich trenne mich von Teilen meines Gehalts. Das können berufliche Trennungen sein, also im Sinne von ich verlasse ein Unternehmen oder vielleicht auch private Trennungen. Was war denn so eine Situation, die gut geklappt hat, wo du sagst, mega?
Wechsel meines letzten Arbeitgebers. Ja. Also war relativ entspannt. Ne? Der Moment der tatsächlichen der Trennung war für den Arbeitgeber erstmal zumindest schmerzhaft. Mhm. Auch hin zu Scheiße, was passiert hier? Warum tun sie das? Wir haben doch so gut zusammengearbeitet. Mhm. Hat sich dann aber 10 Minuten später direkt in ein sehr professionelles Verhalten umgewandelt. Im Sinne von, okay, ist total schade, aber hey, weiß ich noch, wie heute waren auch die Worte direkt im Gespräch nach dem kleinen Fluchen. Ne? Hey, erstmal alles Gute, Glückwunsch, das ist ja prinzipiell immer was Tolles, ne? Schade für uns. Und dann sind die Prozesse ganz professionell abgelaufen. Arbeitszeugnis, Planung der Urlaubstage, Überstunden, genau.
Aber da gibt es ja auch, also auch so eine berufliche Trennung ist ja durchaus davon gekennzeichnet, dass das ja ein Prozess ist bei dir selbst. Du bist ja nicht morgens wach geworden und hast gesagt, bups, ich würde gerne das Unternehmen wechseln. Mhm. Das heißt, das kennen wir ja so, dieser Prozess innere Kündigung. Wie war denn das? Also wann hast du denn für dich gemerkt, puh, das wird nichts mehr?
Na, ich war ja fast 15 Jahre dort, 14,5 oder 14 Jahre und 8 Monate oder sowas. Und ich habe dann so nach 12, 13 Jahren gemerkt, ich komme eigentlich nicht wirklich weiter. Also ich bin von der Position, wo ich eingestiegen bin, habe ich das Maximum erreicht an Beförderung, zumindest für die nächsten 15 Jahre. Also der nächste Schritt wäre dann gewesen, stellvertretender oder in dem Fall Abteilungsleiter. Da saß aber jemand auf dem Posten, der da auch gut war, mit dem ich mich auch gut verstanden habe, sodass die Aussicht kurz- und mittelfristig war, du bleibst das, was du bist. Mhm. Langfristig sehen wir dich dort. Mhm. So, das war aber ein Moment, wo man gesagt hat, na gut, 15 Jahre ist jetzt schon ziemlich lang. Mhm. Und auch innerhalb des Unternehmens, was jetzt Projektleitungsthemen waren oder auch sonstige Themen, habe ich ja eigentlich alles schon probiert gehabt. Also es war ein bisschen die Geschichte zu Ende erzählt. Und ich hatte dann irgendwann vermehrt auch immer das Gefühl, dass es mir gut täte, von einem 500, 600 Mann Unternehmen mal in eine Konzernstruktur zu wechseln, überhaupt den Arbeitgeber zu wechseln, um, naja, mal die andere Seite der Münze zu sehen und mich auch selbst neu bewerten zu können. Und ich hatte wahnsinnig Angst, dass ich nicht mehr über den Tellerrand hinaus gucken kann. Also, dass ich in den Denkstrukturen, in den Verhaltensmustern des Unternehmens schon so drinne bin. Ja. Dass ich mich ganz typisch verhalten würde. Das können wir nicht, das geht hier nicht. Und dann habe ich eben halt eine Zeit lang immer wieder drüber nachgedacht, willst du denn wirklich gehen? Das ist dieses typische Spiel. Wenn ich jetzt gehe, wie ist denn das woanders? Was ist denn, wenn ich das da woanders gar nicht schaffe? Vielleicht bin ich ja gar kein guter Arbeitnehmer, was ich von mir denke.
Klar.
Weil ich war ja bisher nur in einem Unternehmen, vielleicht bin ich ja unteres Mittelmaß oder schlimmer. Was ist denn, wenn die neuen Kollegen nicht toll sind? Mhm. Oder wenn es mir dort nicht gefällt? Vielleicht ist es ja hier wirklich wunderbar. Mhm. Und diesen Dialog habe ich immer wieder mit mir selber ausgefochten, habe dann natürlich auch nach Gründen gesucht, wo du sagst, okay, was ist denn hier nicht so toll? Mhm. Und schlussendlich kam dann aber irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, also schlecht ist es hier überhaupt nicht. Es war von der Bezahlung gut, es war von den ganzen, ich nenne es mal Bonusleistungen drumherum, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, es gab auch für Projekte noch Prämien, war das super. Projektlaufzeiten waren lang, also du hattest verhältnismäßig wenig Stress, weil du es eben halt nicht in einem Jahr schaffen musstest, sondern in 4. Und habe dann einfach gesagt, okay, ich gehe trotzdem, ich schaue mal, was der Markt zu bieten hat, hatte dann insgesamt mir 3 Firmen ausgeguckt, die Bewerbung hingeschickt, bin auch immer zum Gespräch eingeladen worden, habe auch immer die nächsten Runden geschafft Und habe da aber schon festgestellt, okay, ein Unternehmen war eine Bank. Da hatte ich zum Beispiel den Eindruck, die suchen einfach nur Lebewesen, die sie auf Stellen setzen können. Mhm. Die gucken gar nicht so direkt nach Typen und passt das zu uns, sondern da ging es darum, schnell 200 Stellen zu besetzen.
Aber lass uns mal ganz kurz schon, du hast ja schon ein paar ganz wichtige Punkte angeteasert. Also zum einen so einen inneren Dialog. Also was ist denn da anders? Und was du ja auch schon sehr schön benannt hast, ist diese Gewinnantizipation. Was habe ich davon? Und die Verlustaversion. Also so die Frage, ja, was verliere ich denn eigentlich? Und jetzt ist es ja im Gehirn so, dass wir für die Vergangenheit, also für das, was wir gehabt haben, ganz viele Bilder haben. Da haben wir emotionale Geschichten, da haben wir tatsächlich Bilder, also Erinnerungen in Form von Bildmaterial. Da haben wir auch Grundfolgebeziehungen, die schon vorstrukturiert sind. Also wie lange gehe ich oder brauche ich auf dem Weg zur Arbeit und so weiter. Für die Vergangenheit ist das alles da, für die Gegenwart haben wir das nicht. Das bedeutet, man versucht ja dann durch diesen inneren Dialog einfach Bilder mal zu erzeugen. Also man spricht das durch. Was ist dann, wenn? Und dann hast du einen zweiten ganz wichtigen Aspekt angesprochen, der dann nämlich heißt, ich überlege mal, was könnten so Faktoren sein, die mein Urteil dann möglicherweise kritisch darstellen lassen? Wie sind die neuen Kollegen? Wie ist die neue Struktur? Und im Privaten haben wir das eben ganz genauso, dass wir sozusagen, wir haben einen Ist-Stand auf das, was wir an Beziehungen haben. Das können Liebesbeziehungen sein, das können aber auch Beziehungen innerhalb der Familie sein. Und wir haben natürlich sozusagen diese Antizipation, was ist wenn? Also wir hatten ja schon mal über das Thema Einsamkeit gesprochen, ja, dann sitze ich halt Weihnachten irgendwie alleine da. Mhm. Sowas. Oder ja, was passiert denn dann? So ganz einfache Dinge wie, wie gestaltet sich meine Freizeit dann, wenn ich plötzlich alleine bin? Und auf der anderen Seite so diese Rückschau an die positiven Erlebnisse und an die negativen Erlebnisse. Und das ist ja, das ist so ein Wechselspiel. Und diesen inneren Dialog, den du angeführt hast, das ist eben sehr spannend, weil das haben wir ja dann, gerade wenn wir über Beziehungen reden, auch im Äußeren. Also man erzählt das jemandem. Oder man unterhält sich mit Freunden darüber. Oder man googelt oder liest oder guckt sich irgendwelche Social-Media-Posts an. Und das ist eben ziemlich, ziemlich spannend, weil es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen beispielsweise einer Trennung, wo du sagst, ich habe schon möglicherweise mehrfach darüber nachgedacht, versus so einer emotionalen Ad-hoc-Situation. Und um das gut zu verstehen, müssen wir sogar noch ein ganz kleines Stück mal zurückgehen. Warum? Wir müssen uns nochmal verliebt sein angucken, aber nur ganz kurz, weil dazu haben wir auch schon mal was gemacht. Es ist ja so, dass wenn ich mich in jemanden verliebe, habe ich ja ein fiktives Bild. Ich weiß ja noch nichts über diese Person. Das heißt, ich stelle mir Situationen vor. Vielleicht habe ich eine Vergangenheit, wo ich sage, so muss es also so nicht mehr. Aber ich weiß noch nichts darüber. Das heißt, ich verliebe mich in eine fiktive Person. So. Und irgendwann trifft Realität auf Fiktion im Sinne von, ach Gottchen, die Person ist ja ganz anders. Oder die Person hat natürlich schlechte Zeiten. Und jetzt passiert etwas, was normal ist. Es entsteht eine Enttäuschung. Weil wenn wir mit jemandem zusammenkommen, stellen wir uns ja nicht sofort die schlechten Seiten vor und sagen, oh, der mag ja ganz gut aussehen oder mag ja irgendwie ein toller Typ oder eine tolle Frau sein. Das stellt es ja das, was wir uns vorstellen. Wir sagen ja nicht, oh, jetzt gucke ich die Person mal an, jetzt denke ich als allererstes mal drüber nach, was sind denn die ganzen Nachteile dieser Dinge, die ich dort sehe? Und jetzt hat diese Enttäuschung, die sich einstellt, ja aber mehr mit mir zu tun, als mit der Person selbst. So, bedeutet, je höher die Erhöhung am Anfang ist, umso stärker ist die Konfrontation mit der Realität und umso schwieriger ist es dann. Und dann passiert was ganz Tolles, dann wird nämlich quasi aus Verliebtsein ja Liebe. Also im Sinne von, wenn ich bei der Person bleibe, selbst wenn es ein Scheißmoment ist, wenn ich die schlechteste Seite dieser Person sehe, dann entwickelt sich was daraus. Weil dann kann ich sagen, ah, okay, das ist der Moment, der mich selber massiv triggert oder das ist dieses Thema, was braucht es jetzt, um weiterzukommen? Und dieses Weiterkommen ist natürlich immer etwas in einer Wechselbeziehung. Also da müssen ja beide Parts sich verändern. Und was jetzt passiert ist, in guten Parts fängt man dann eben an, eher mehr miteinander zu reden. So wie du das auch gesagt hast, gerade bei dieser beruflichen Geschichte im Sinne von, hey, da gibt es diesen Moment dieser Enttäuschung, also ganz beruflich oder privat, es gibt diesen Enttäuschungsmoment und jetzt kommen die ins professionelle Handeln. Ja, und das ist eben sehr wichtig, sich das anzugucken und zu sagen, was braucht es denn jetzt, damit es eine gute Trennung wird im professionellen Handeln. Also nicht im Sinne von, wir behandeln das wie Profis, sondern im Sinne von, welche klaren Kategorien braucht man, welche klaren Vorgehensweisen braucht es, um möglicherweise eben eine Trennung zu vermeiden. Ja, die hätten dir ja jetzt auch zum Beispiel im Job noch andere Angebote machen können. Ja. Und sagen, passen Sie auf, Mensch, das tut uns da leid, wir erfahren das jetzt erst, uns fällt das jetzt erst auf oder wir werden jetzt erst mit dem Fakt konfrontiert und wir würden Ihnen möglicherweise einen anderen Job, Entwicklungsmöglichkeiten oder anderes bieten. Und auch das ist eine gute Parallele zum Privatleben. Warum? Für Beziehung ist immer etwas beidseitig. Also Arbeitsvertrag, ich möchte für dich arbeiten, du möchtest, ich für dich arbeite, zack, geben wir einen Vertrag ein. Eine Trennung ist was Einseitiges. Das bedeutet, wir haben ein Informationsgefälle. Und jetzt so den Schritt zu gehen und zu sagen, in dem Moment, wo ich mich bei meinem Arbeitgeber melde und sage, ich möchte gerne das Unternehmen verlassen, muss ich ja zwei Dinge verstehen. Erstens, eine akute emotionale Reaktion ist normal. Das darf ich der Person nicht ankreiden.
Nein, nein, gar nicht.
Und der zweite Punkt, zu sagen, jetzt biete ich dieser Person ja dadurch eigentlich erstmalig die Möglichkeit, du könntest mir noch Angebote machen. Du könntest noch verändern. Oder im Sinne von, pass auf, das ist übrigens die rote Karte und das ist die gelb-rote Karte. Jetzt liegt es an dir, noch was in die Waagschale zu werfen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich, bei, wenn du so wie du es auch beruflich beschrieben hast, so eine gute, positive Trennung heißt ja, ich werfe meine Professionalität in die Waagschale. Also, gibt ein Zeugnis, gibt einen guten Prozess dahinter. Privat kann ich natürlich auch Dinge in die Waagschale werfen. Auf der einen Seite zu sagen, okay, wie kann ich mich verändern? Was bedeutet das? Auf der anderen Seite eben zum Beispiel auch das Unterlassen von dem anderen nachträglich noch Schmerz zu fügen. Also, beispielsweise, es gibt ja so diesen Punkt, wo man sich gegenseitig noch Dinge aushändigt vielleicht. Und an dieser Stelle eben die Dinge auszuhändigen, die dem anderen nicht wehtun. Mhm. Ja, also angenommen, du bist in einer Partnerschaft, ihr entscheidet euch zu trennen und jetzt fängt die Person an und händigt dir einen großen Stapel Liebesbriefe aus, die du geschrieben hast. Idealerweise, die du geschrieben hast. Ja. So, das ist ja nichts, was du zurückbrauchst. Das ist ja etwas, was du der Person geschickt und geschrieben hast. Und das zurückzugeben ist ja eher eine emotionale Trotzreaktion. Nach dem Motto, hier kannst du behalten oder ist ja alles gelogen, was da drin steht, hier ist der Scheiß, nimm mit. So, das bringt dich ja, also für dich ist es ja kein Aufwand, die Dinge in eine Schublade zu legen oder möglicherweise selber dann auch zu entsorgen. Ja. Das heißt, das machst du ja eigentlich, weil du bei der Gegenseite noch eine Reaktion erzielen möchtest. So, und das ist eben ganz, ganz wichtig, um auch dort eine gute Trennung hinzubekommen, sich zu überlegen, was muss ich der Person noch sagen? Oder welches professionelle Verhalten braucht es? Und das Problem bei dieser Trennung, hatte ich gerade schon mal angeschnitten, ist, dass sich in der Regel die Personen, die sich trennen, an unterschiedlichen emotionalen Stellen befinden im Prozess. Für den, der die einseitige Trennung auslöst, ist der Prozess ja klar. Also ich möchte mich trennen, das hat jetzt die und die und die Konsequenzen. Für den, der das hört, ist das ja ein unklarer Moment. Der ist ja vielleicht möglicherweise davon überrascht. Oder denkt so bei sich, oh Mensch, ich habe das ganz anders wahrgenommen, die Situation. Das bedeutet, der Grad der gegenseitigen Verletzung kann sich unterscheiden, weil wir emotional an einem unterschiedlichen Zeitpunkt sind. Das auf der anderen Seite bedeutet aber wieder, dass ich bei den Dingen, die ich tue, mir eben genau die Frage stellen muss, tue ich das, weil mein Ego gekränkt ist? Tue ich das, weil ich verletzt bin? Oder tue ich das, weil es vielleicht im Trennungsprozess uns beiden hilft? Ja. So, und das ist extrem schwierig, weil es nicht rational ist. Und ich würde gerne nochmal zurückgehen jetzt in deine Biografie. Was ist denn so eine vielleicht auch private Trennung, wo du sagst, boah, das ging drunter und drüber?
Hatte ich auch schon, hat sich dann einfach länger hingezogen, ging sicherlich, also jetzt der Erinnerung nach, über ein Jahr, mhm. vielleicht sogar anderthalb, dass ich immer wieder gesagt habe, du, das wird nichts, mhm. das macht keinen Sinn, auch schon, mhm. ich glaube, nach 3 Monaten, wir sollten das lassen. Mhm. Und dann aber so eine Trotzreaktion kam, nee, das ist nicht so. Mhm. Und das war auch immer noch, man hatte sich immer noch am Wochenende gesehen. Mhm. Das heißt, ich hatte die Woche über meine absolute Freiheit und Ruhe. Mhm. Bloß am Wochenende nicht. Und ich hatte zu einem gewissen Zeitpunkt auch den Fehler begangen, einen Wohnungsschlüssel auszuhändigen. Mhm. Und das Problem war dann eigentlich, dass ich 6 bis 9 Monate lang versucht habe, ich möchte doch noch meinen Schlüssel zurück. Gib mir doch meinen Schlüssel. Weil es natürlich unangenehm war, wenn ich die Person vielleicht gar nicht sehen wollte, die aber Samstagmorgen da stand.
Ja.
Und die Person hat dann auch emotional immer sehr erregt reagiert. Also die war sehr aufbrausend dann. Mhm. So dass man auch immer gucken musste, okay, wie bringst du es rüber? Mhm. Ja, dann gibt es sicherlich auch eine Phase, wo du sagst, gut, ich erduld das jetzt und ja. Das wird mhm. die dann schon einsehen in mhm. 4 Wochen, dass das keinen Sinn macht. Mhm. Das hat sich aber, wie gesagt, sehr lange hingezogen bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, pass auf, ich möchte nicht mehr mit dir reden, ich will auch nicht mit dir zusammen sein, das mhm. habe ich dir bestimmt schon 10-mal gesagt, ich hole mhm. jetzt meinen Schlüssel ab, ich gebe dir jetzt deine Sachen, die ich dich schon 10-mal aufgefordert habe, bei jedem Mal, wenn du bei mir warst, die mitzunehmen mhm. und dann ist gut. Mhm. So, und dies lief suboptimal, weil ich meinen Schlüssel bekam. Mhm. Und in dem Moment, wo ich ihn sozusagen in die Hand nahm, bekam ich dann erstmal richtig eine gedonnert.
Okay.
Weil ich auch noch die Kiste der Sachen, die ja. ich ja übergeben wollte, in der Hand hatte. Also ich.
Oh, genutzte Gelegenheit, würde ich sagen.
Genau, und da gab es sozusagen eine knackige Backpfeife.
Ja.
Ich habe dann den Korb übergeben, mhm. auch so, dass die Person sozusagen den annehmen musste. Mhm. Der Taxifahrer, den hatte ich vorher angewiesen, weil ich wusste, dass das emotional mhm. wieder von deren Seite werden könnte. Sie bleiben stehen. Mhm. Und wenn ich ins Auto steige, ja. ich werde angerannt kommen, fahren Sie einfach los.
Okay.
Der war aber leider nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Ja.
Ich rannte, ich stieg ja. ein, ich schloss die Tür, ich drückte den Bips runter. Ja. Und er sagte, ja, wo soll ich denn jetzt hinfahren?
Okay.
Ich sage, einfach los, weg hier.
Ja.
Ja. Und er ist dann zum Glück hat er noch aufs Gas getreten, weil sonst hätte sie vor dem Taxi gestanden.
Oh, okay.
Genau, und dann sind wir dort abgerückt, ja, wie mit der Postkutsche. Und ich sage, ja. mir egal, wo sie hinfahren, ne, erstmal Richtung Südvorstadt und alles weitere.
Erstmal in den Sonnenuntergang.
Genau, aber das war mhm. eben halt sowas, wo man mit verschiedensten Methodiken, mit ruhig reden, mit Bitten, mhm. ja, auch, ich sag mal, mit schroff sein, mhm. ich liebe dich nicht, lass mich doch in Ruhe, mhm. wo ich da sehr lange zu kämpfen hatte, diese Person von mir zu lösen.
Mhm. Mhm. Das ist, hört sich jetzt paradox an, aber das ist wirklich gut, wie du diesen Prozess beschreibst. Ja, auch zu sagen, also hallo, wir sind hier, rational kommt man da eben nicht weiter. Ja, also zu verstehen, dass beispielsweise aus der Perspektive der Partnerin ja auch genau dieses, nimm deine Sachen mit, aber eigentlich dringe ich nicht darauf. Eigentlich mache ich das nicht verpflichtend. Natürlich immer so ein sein kann wie, naja, das hat er gesagt, aber das hat er nicht so gemeint. Ja, so. Oder so dieses Thema, ich sage dir zwar, ich liebe dich nicht, aber Liebe kann ja wachsen, Liebe mhm. kann ja entstehen. Ja, das kommt schon noch. So, also noch bin ich ja da, noch ist es okay, noch verbringt er dann auch irgendwie Zeit mit mir. Ja. Und das Wichtige ist zu verstehen, wie gesagt, diese zwei völlig unterschiedlichen Positionen, die Beteiligten in dem Prozess haben. Ja. Also es gibt einen Spruch, der ist ziemlich spannend, finde ich, weil er so ein Knackpunkt belegt, wie Beziehungen laufen. Also wir hatten schon kurz dieses Verliebtsein, also sozusagen sich in der ersten Phase zu trennen, resultiert nicht daraus, weil man nicht zueinander passt, sondern resultiert daraus, weil die Erwartungen enttäuscht werden. Ja, weil man ja diese Person, die hat man sie dann irgendwann nach 2 Monaten, 3, 4 Monaten in echt gesehen und dann gibt es eine Enttäuschung. Und dann ist eben häufig die Reaktion auf diese Enttäuschung eine Trennung. Und wenn man das aber durchsteht und sagt, pass auf, ich bin jetzt enttäuscht worden, dann entwickelt man ja eine Strategie, wie man mit der Enttäuschung umgeht und was man dafür tun möchte, um dieses realistischere Bild gut ins eigene Konzept zu integrieren. Also zu sagen, jetzt weiß ich, wie du aussiehst und jetzt weiß ich, wie du bist in deinen schlimmen Tagen. Und wenn ich aber mit dir weitergehen möchte, dann ist das der geeignete Zeitpunkt. Also Liebe zeigt sich nicht in den Momenten, wo es gut geht, sondern Liebe zeigt sich in den Momenten, wo Scheiße läuft. Und da gibt es einen Spruch, den, wie gesagt, ich ganz gut finde, der heißt, liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdient habe, da brauche ich es am meisten.
Mhm.
Ja, also zu sagen, nicht in den guten Momenten und zu sagen, jo, wir sind beide auf Urlaub, wir sind beide als Schönes, sondern den Schritt zu gehen und zu sagen, nee, in den schlechtesten Moment, da brauche ich es. Da, wo ich Fehler mache. Und das ist eben, wie gesagt, eine sehr bewusste Entscheidung. Zu sagen, möchte ich durch dieses Tal durchgehen? So. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist diese dritte Phase, zu sagen, wann gehe ich denn nicht mehr durch das Tal durch? Und auch das ist ja eine völlig legitime Entscheidung, zu sagen, ich habe möglicherweise so viele Täler mitgenommen, dass ich einfach müde bin und keine Chance mehr dafür sehe, gemeinsam noch die Berge zu erklimmen. Völlig legitim, völlig in Ordnung. Wichtig nur, auch dort ist man zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterwegs, weil ja auch die Information, wie tief ist das Tal, wie hoch ist dein Anteil und mein Anteil an diesem Tal, sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das ist wichtig, dass natürlich beim anderen auch ein Gefühl entstehen wird im Sinne von, ach Jemine, an dem Punkt in der Beziehung sind wir, das wusste ich nicht, das habe ich falsch gesehen, nicht gesehen, anders wahrgenommen. Und natürlich wird diese Person dann möglicherweise auch emotionaler sein und sich vielleicht über so eine schon aufgebaute Distanz oder Kälte oder wie man es auch immer formulieren will, eher wundern. Und jetzt hast du ja auch sehr schön gesagt, naja, also okay, nimm alle deine Sachen mit. Also pack alle deine Sachen aus, wieder ein, nimm die mit. Also wirklich nur eine Kontaktsperre im Sinne von, ich will nichts von dir sehen, ich will nichts von dir hören, was für den, der die Trennung initiiert, hilfreich ist. Für den anderen ist das natürlich total schwierig. Warum? Weil es ihm jegliche Möglichkeit nimmt, auch in so eine Bewältigungsphase reinzukommen. Weil was ja auftaucht, sind viele Fragen im Sinne von, was habe ich nicht mitbekommen? Warum habe ich die Situation anders erlebt? Hätte ich noch Möglichkeiten gehabt, diese zu verändern? Weil diese Person emotional eben in einem anderen Punkt innerhalb des Prozesses ist. Und wenn ich diese Kontaktmöglichkeit jetzt komplett streiche, dann hilft das vor allem mir. Das ist auch in Ordnung, ne? Weil Trennung, wie gesagt, ja nicht idealerweise nicht grundlos erfolgt, sondern es gibt gute Gründe dafür. Und da muss ich natürlich auf mich achten, bin ich für mich verantwortlich. Ich muss nur realisieren, dass die andere Seite anders unterwegs ist, auf einem anderen, zum anderen Punkt. Und wenn ich jetzt anfange, dieser Person Vorwürfe für Emotionalität zu machen, darf ich eben nicht vergessen, dass ich ursächlich dafür bin, dass wir zu unterschiedlichen Punkten innerhalb des Prozesses sind. Und da geht es, finde ich, in die dritte Phase, nämlich zu sagen, Liebe bedeutet auch, verantwortlich zu sein für eine positive Trennung. So. Und da zu akzeptieren, dass dort Emotionalitäten sind. Und du hast ja mal von so einer Fahrradstory erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf an der Stelle, aber du hast ja mal, das war ja nicht so positiv, ne?
Was meinst du?
Naja, dass du ja da einen hohen Aufwand betrieben hattest, dann gab es eine Trennung und dann gab es ja irgendwie auch Stress um Sachgüter.
Ja.
Ja. Gut, möchtest du noch ein, zwei Dinge dazu sagen? Du kannst auch jetzt mit Nein antworten.
Ich habe nur überlegt, weil es in dieser Beziehung zwei Themen oder Eskalationsmomente, nenne ich es mal, gab, die sich auf Fahrräder beziehen.
Ah.
Die Story war prinzipiell die, dass ich ein Fahrrad gekauft hatte und ihr geschenkt hatte.
Mhm.
Und die erste Story war, sie kam eines Tages nach Hause, war im Park, hatte ihr Fahrrad kurz abgestellt und das Fahrrad wurde direkt geklaut. Und ich habe es dann wiedergefunden nach 4 Stunden und habe demjenigen, der es geklaut hat, sozusagen nochmal meine Liebe spüren lassen. Deswegen wusste ich nicht, ob du die Story meinst oder als ich mich dann getrennt hatte.
Die zweite.
Genau, die zweite war halt die, dass ich gesagt hatte, naja, als ich das Fahrrad geschenkt hatte, das war eigentlich nur so ein Spaß, ne? Dass ich sagte, aber nicht, dass du mich hier in einem halben Jahr verlässt. Dann kam es ja so, dass ich gesagt habe, ich will das eigentlich alles nicht mehr.
Ja, ja.
Und es ging aber um das Thema, wir hatten eine gemeinsame Wohnung. Was wird mit der Couch?
Mhm.
Die Couch war ihr, die war auch alt, aber die stand in meiner Wohnung.
Mhm.
Und ich hatte noch ein zweites Fahrrad und sie hatte relativ schnell einen neuen Freund und der brauchte eins.
Mhm.
Und dann fragte sie mich, Mensch, du fährst das doch eh nicht. Kann er das haben?
Mhm.
Da hatte ich mir gedacht, naja, klar, tauschen wir. Ich gebe dir das Fahrrad einfach und du lässt die Couch hier stehen.
Ja, klar.
Ja, super Deal, können wir machen. Und ich hatte dann gesagt, du, ich hätte das gern schriftlich.
Mhm.
Wir schreiben das einfach auf.
Mhm.
Ja, können wir machen.
Mhm.
Und dann, das ist die Story, die du wahrscheinlich meinst, trug es sich zu, als die Trennung vollzogen war, dass sie sagte, du, pass auf, ich würde die Couch gern mitnehmen.
Mhm.
Wir bräuchten die jetzt. Was ich nicht so toll fand, weil ich hatte ja das Fahrrad bereits übergeben.
Mhm.
Und da kam mir in dem Fall dieser Vertrag wirklich zugute, dass ich sagen konnte, ich diskutiere hier auch nicht.
Mhm.
Es ist schon lange meine Couch, die bleibt hier stehen. Und vielen Dank nochmal, hätte ich nicht gedacht, dass du so agierst.
Genau. Und auf den Punkt, oder was ich an dem Punkt eben so spannend finde, ist diese Frage des, wie verbindlich sind trotzdem noch Absprachen, die man getroffen hat. Also wir treffen ja in Beziehungen viele Absprachen einfach in dem Vertrauen auf die Beziehung.
Mhm.
So, und was jetzt passiert ist, mit dem Ende der Beziehung, gehen eben manche Leute auch davon aus, dass es diese Absprache nicht mehr bedarf. Also im Beruflichen beispielsweise, ne, da muss ich eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben und die hat natürlich Gültigkeit, auch wenn ich möglicherweise schon ausgeschieden bin. Ich sage so, ich bin da nicht mehr bei, ich muss trotzdem noch irgendwie 3 Jahre oder 4 Jahre, darf ich zum Beispiel nicht im gleichen Geschäftsfeld arbeiten oder weiß der Geier was. Und privat haben wir das ja auch. Wir treffen also Vereinbarungen. Die Frage ist eben, wie verbindlich sind diese Vereinbarungen in der Trennung? Punkt 1. Und Punkt 2, aufgrund dieses unterschiedlichen emotionalen Zustandes.
Naja, auch wie ist die Halbwertszeit?
Genau, wie ist die Halbwertszeit? Weil diese Verlässlichkeit ist ja dann nicht mehr da. So, und oder diese Bindung an diese Verlässlichkeit. So, und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Die Frage ist nämlich, kann ich in der Beziehung schon etwas dafür tun? Ja. Und ja, kannst du. Du kannst also, du kannst aufschreiben, wie du es ja gemacht hast. Die erste, eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist eben tatsächlich, immer wieder es auf die Eigenschaften der Person abzustellen und zu sagen, Mensch, pass auf, du bist ja für mich unter anderem Partnerin, weil du vertrauenswürdig bist, weil du verlässlich bist. Aber eben auch dort schon zu gucken, wie geht die Person mit kritischen Situationen, auch bei anderen um. Also beispielsweise eine Partnerin, die immer total gut von ihrer Freundin gesprochen hat oder ihren Freundin oder ein Partner, der das tut. Und dann gibt es einen Streit und danach sind das alles nur noch Idioten.
Mhm.
So, und dann werden dort möglicherweise auch keine Vereinbarungen mehr eingehalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man mal genau hingucken muss. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite, was extrem wichtig ist, zu gucken, wie ist denn, also welche Eigenschaften sind denn gut kompatibel? Also welche hat man nur hingenommen, wo man sagt, die sind so, Menschen, jeder Mensch trägt sein Paket. Und welche Eigenschaften sind gut kompatibel, wo ich sage, die kann ich der Person auch nachträglich noch zubilligen. Unabhängig vom Schmerz, unabhängig vom Zustand oder unabhängig, was ich glaube, warum ich mich trenne. Also, ne, das ist ja so, irgendwie ist es ja paradox anzunehmen, dass eine Zeit nur negativ war. So, also zu sagen, was waren denn, welche Eigenschaften hat denn der Partner oder die Partnerin, die schönen Momente verursacht haben. Ja? Selbst wenn die nicht überwogen haben. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, für sich zu gucken, ich will ja trotz der Trennung daran wachsen. Ja? Ich will ja nicht dort rausgehen und sagen, so, das Ding ist für mich erledigt, alles scheiße außer ich. Sondern die Frage ist ja, was nehme ich mit aus der Beziehung? Und das ist eben etwas, was finde ich, was verantwortungsvoll in den Händen beider Personen liegt. Wo man auch wirklich gucken muss im Sinne von, was gebe ich der Person fairerweise mit auf den Weg? Ob diese Person das zum Zeitpunkt der Trennung hören will, eher nicht. Das ist ja sehr emotional, das ist auch in Ordnung. Aber was gebe ich der Person mit? Und das ist dann eben auch schön zu sagen, pass auf, vielleicht vereinbart man einen Kommunikationsstopp für eine Zeit X, um dann danach zum späteren Zeitpunkt einfach nochmal irgendwo miteinander zu reden, weil wir wissen, Hormone sind nicht zeitstabil. Mhm. Und es ist legitim, dass die andere Seite sagt, Mensch, ich würde einfach gerne ein paar Informationen darüber haben. Ja? Aber diese Verbindlichkeit, die hat für viele Menschen eben nicht mehr den Bestand dann. Und das ist wichtig auch zu verstehen, dass das häufig, wir nennen das dann Reaktanzphänomene sind. Also Dissonanzen sind Unvereinbarkeit im Denken, Fühlen, Wünschen oder Handeln. Also du möchtest die Beziehung beenden, die Person möglicherweise nicht. Jetzt versucht die Person alles Mögliche, aber für dich gibt es ja ein klares Statement und dann kommt eine Reaktanz. Und Reaktanz heißt, ich komme mit meinen Möglichkeiten der Dissonanzreduktion nicht weiter. Also ich kann dich nicht überzeugen, ich kann dich nicht mit meinem sexy Körper nochmal einladen. So. Und wenn das alles nicht mehr passt, dann komme ich in so eine Reaktanz. Bei Kindern nennt man das auch oft Bockigkeit. So. Und für sich selber festzustellen, bin ich in einer Reaktanzphase? Und muss ich in dieser Reaktanzphase wirklich wie ein bockiges Kind um mich schlagen und mit Dreck werfen? Oder kann ich einfach auch sagen, stopp, dass ich jetzt reaktant bin, ist zurückzuführen auf diese Entscheidung, ja, aber hat eben ganz viel mit mir zu tun. Und jetzt zu sagen, okay, ich lasse diese Reaktanzphase vorbei, warum? Weil ich will ja an der Beziehung, selbst wenn sie gescheitert ist, ein Stück wachsen. Und das kann ich nur, wenn ich eben aus der Reaktanz rauskomme, in eine sinnvolle Kommunikation. Und sinnvolle Kommunikation heißt Ambivalenz. Also beide Personen sind in Beziehung eingegangen und beide müssen auch verstehen, dass die Anteile dafür, dass es gescheitert ist, in der Regel bei beiden liegen. Und das funktioniert nicht im Reaktanzmodus. Das funktioniert erst mit ein bisschen Abstand. Mhm. Und insofern finde ich es ganz spannend, was du gesagt hast, ne, dass dann du quasi eher so einen Witz gemacht hast, ne, nach dem Motto, also wenn ich jetzt investiere in die Beziehung, in dich, nicht monetär, sondern ja auch mit Verhaltensweisen, also dann habe ich aber auch eine Erwartung und daran werde ich dich dann auch messen, in deiner Güte, also in deinem Wert als Person. Mhm. Und das finde ich wichtig, um dafür zu sorgen, dass Beziehungen sowohl berufliche als auch private, wenn sie zu Ende sind, mit einem positiven Ende enden. Und eben nur weil wir oder weil Menschen zu einem unterschiedlichen Informationsstand in diesem Trennungszyklus drin sind, eben nicht hoch emotional. Wir gehen aber natürlich jetzt immer davon aus, dass wir jetzt keine Beziehungen haben, die möglicherweise durch Substanzmissbrauch oder ähnliches so ein klares Denken eher verhindern.
Finde ich ein schönes Schlusswort, oder?
So lassen wir es.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.